HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Es war für viele eine große Erleichterung, als die Eisenbahngewerkschaft EVG ihren groß angekündigten 50-Stunden-Warnstreik dann doch noch kurz vor knapp abgesagt hatte. Der Tarifkonflikt zwischen ihr und der Deutschen Bahn geht also erst einmal am Verhandlungstisch weiter. In diesen Tagen bei uns in Hessen. Die Verhandlungsdelegationen von EVG und Deutscher Bahn sind in Fulda zusammengekommen, um 3 Tage lang miteinander zu beraten, zu ringen und zu streiten. Unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann war am Dienstag auch in Fulda, um das zu beobachten. Und mein Kollege Oliver Klab hat mit ihm darüber gesprochen. Im Gespräch hat er ihn zunächst das gefragt.
Zunächst nochmal einen Schritt zurück. Dass der Warnstreik vorige Woche abgesagt und damit der Weg frei wurde für neue Verhandlungen, das ist auch dem Arbeitsgericht Frankfurt zu verdanken. Nochmal zur Erinnerung, welcher Brocken konnte denn bei der Verhandlung dort aus dem Weg geräumt werden?
Die Richterin am Arbeitsgericht hat tatsächlich so einen Vergleichsvorschlag erstmal vorgelegt, weil die beiden Seiten haben sich um den Umgang mit dem Mindestlohn gestritten. Da hat die EVG von der Bahn gefordert, dass wirklich alle Beschäftigten, die zum Mindestlohn arbeiten, den mit 12 Euro kriegen, dass die Bahn das in allen Tarifverträgen anerkennt und dass dann die Lohnerhöhungen, die ausgehandelt werden in dieser Tarifrunde, da voll angerechnet werden. Da hatte die Bahn sich zunächst ein bisschen geweigert, wollte das Verrechnen nicht ganz zahlen. Das ist jetzt aber wohl geklärt. Das war der EVG ganz, ganz wichtig, dass eben die wenig verdienen in diesem Konzern, voll von den Tariferhöhungen, die ausgehandelt werden, profitieren. Und damit ist einfach die Grundlage gelegt dafür, dass jetzt verhandelt wird. Man ist jetzt zwar schon das 4. Mal am Verhandlungstisch, aber bis jetzt, nach allem, was da zu hören ist, ist nicht wirklich miteinander gesprochen worden. Das waren teilweise nur wirklich ganz, ganz kurze Treffen. Da ist nicht im eigentlichen Sinne verhandelt worden. Das hat sich jetzt wohl geändert.
Dann schauen wir mal, welche strittigen Punkte heute und in den nächsten Tagen in Fulda auf dem Verhandlungstisch liegen. Welche Forderung trifft da auf welches Angebot?
Die EVG fordert 12% mehr Einkommen. Das klingt erstmal so wie auch in anderen Tarifrunden im Moment. Hintergrund ist natürlich auch die hohe Inflation, die viele Beschäftigte trifft. Dann hat sie aber noch eine Einschränkung. Sie will nämlich mindestens 650 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten rausschlagen. Und wenn man da mal genauer hinguckt, ist das gerade bei den Menschen, die bei der Bahn wenig verdienen, teilweise Mindestlohn oder nur ein bisschen darüber, Steigerungen von 20, 25 bis hin zu 30%. Also die Forderung ist enorm hoch. Das hat die Bahn auch schon gesagt. Und deshalb ist man auch noch weit auseinander. Die Bahn hat jetzt schon mal ein Angebot vorgelegt vor ein paar Wochen. 2.850 Euro soll es geben als Inflationsausgleich. Und dann ab dem kommenden Jahr erst in 2 Stufen, je nach Einkommen 8-10% obendrauf. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten, wenn man das umrechnet, ist das die Hälfte, vielleicht sogar nur ein Drittel von dem, was die Gewerkschaft fordert. Also da merkt man, da ist tatsächlich noch einiges zu tun. Deswegen hat man sich eben auch jetzt so lange Zeit genommen, mindestens 3 Tage hier in Fulda.
Wie gut oder wie schlecht stehen denn die Chancen, dass es bei dieser Verhandlungsrunde zu einer Einigung kommt?
Das ist völlig unklar, aber auf mich wirkt es im Moment schon so, dass die beiden Seiten ein ernsthaftes Interesse daran haben, sich jetzt zu einigen. Aber auch die Gewerkschaft rechnet eigentlich nicht damit, dass es hier schon gelingt, wirklich einen unterschriftsreifen Tarifvertrag auszuhandeln. Aber sie sind zuversichtlich, dass es eben gelingt, eine Annäherung hinzukriegen und dann mit der Bahn weiter zu verhandeln. Aber wenn die Bahn sich nicht bewegt, hat die EVG auch schon deutlich gemacht, kann sofort gestreikt werden, dann steht möglicherweise sogar eine Urabstimmung über längere und unbefristete Streiks im Raum.
Sagt unser Reporter Lars Hofmann zu den Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn und der Eisenbahngewerkschaft EVG in Fulda im Gespräch mit Oliver Klab. Und wir bleiben beim Thema Wirtschaft. Derzeit finden fast täglich gleich mehrere Hauptversammlungen von deutschen Aktienunternehmen statt. Und dabei gibt es eine Besonderheit, denn während Corona wurde die Möglichkeit eingeführt, diese Hauptversammlungen auch virtuell durchzuführen. Das haben einige Unternehmen auch in diesem Jahr so beibehalten. Am Dienstag etwa der Flughafenbetreiber Fraport. Reporter Roman Warschauer.
Im Prinzip können Fraport und damit auch die Aktionärinnen und Aktionäre auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Erholung von Corona ging weiter. Der Umsatz stieg um fast 50%, der Konzerngewinn legte sogar um gut 80% zu. Das war auch der starken Entwicklung am Flughafen Frankfurt geschuldet, wie Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte erläutert.
Auf Jahressicht haben wir hier in Frankfurt einen Passagierzuwachs von fast 100% erreicht. Dies entsprach knapp 50 Millionen Passagieren. Auch wenn das Aufkommen noch stark von Privatreisenden geprägt war, haben wir doch in der zweiten Jahreshälfte schon einen spürbaren Anstieg auch der Geschäftsreisenden, des Geschäftsreiseverkehrs wieder gesehen, der uns ins neue Jahr hinein auch trägt.
Gleichzeitig führte das starke Wachstum zu Problemen. Lange Warteschlangen, Kofferberge, verspätete Flüge. Das laufe in diesem Jahr deutlich besser, versichert Schulte. Auch wenn in diesem Sommer noch einmal mit bis zu einem Viertel mehr Passagiere gerechnet wird. Trotz der wieder deutlich besser laufenden Geschäfte, die Aktionärinnen und Aktionäre werden vorerst nicht direkt an dem Erfolg beteiligt.
Aufgrund der hohen Verschuldungsquote, Corona geschuldet, werden wir nach heutigem Stand auch für 2023 Ihnen keine Dividendenausschüttung vorschlagen. Jetzt muss es erstmal im Vordergrund stehen, Ihr Unternehmen resilient aufzustellen, zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Und das gilt sowohl für das Geschäftsmodell als auch für die Finanzkennzahlen.
In der virtuellen Frage- und Antwortrunde zeigten sich dann auch viele Anteilseigner und Aktionärsvertreter grundsätzlich mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. Was allerdings bei einigen auf wenig Verständnis stieß, war das Format der diesjährigen Hauptversammlung. Erneut rein virtuell, nur über das Internet. Fraport kommt ihnen nicht entgegen. Der Flughafenbetreiber will sich die Möglichkeit einräumen lassen, das auch in den nächsten Jahren so zu handhaben. Für Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW keine gute Lösung.
Der Vorstand muss sich aus meiner Sicht wenigstens einmal im Jahr der Stimmung seiner Aktionäre stellen. Und das kriegt er eben übers Internet nicht mit.
Aufsichtsratschef Michael Boddenberg bemerkt zu Beginn der heutigen Veranstaltung:
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass sich das virtuelle Format der Hauptversammlung als solches in den vergangenen Jahren bewährt hat und zumindest die Möglichkeit, Hauptversammlungen auch künftig virtuell abzuhalten, geschaffen werden sollte.
Am Ende stimmten mehr als 90% der vertretenen Anteilseigner für die Möglichkeit, auch künftig virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen. Auch der Aufsichtsrat wurde neu gewählt. Zum ersten Mal zieht damit auch der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef in das Gremium ein.
Die Fraport hat zur virtuellen Hauptversammlung geladen. Flughafenreporter Roman Warschauer hat uns darüber berichtet. Einmal im Leben an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Diesen großen Traum haben die Rope Skipper aus Hanau. Rope Skipping ist ganz allgemein sowas wie Seilspringen, aber artistisches Seilspringen. Die Rope Skipper, die Jumping Swans aus Hanau, sind für die Weltmeisterschaft in den USA qualifiziert. Doch es gibt für diese WM keine finanzielle Unterstützung, aber jede Menge Kosten. Unser Reporter Stefan Pomarenke berichtet.
14 Kinder und Jugendliche sind für die WM qualifiziert, alle im Alter zwischen 12 und 24 Jahren. Die Eltern wollen die Reise unbedingt möglich machen.
Also am Anfang waren wir echt geschockt, muss ich sagen. Also ich habe auch von Anfang an gesagt, Leila, das geht nicht. Wir haben die Kostenaufstellung bekommen, das sind 3.500 bis 4.000 alleine für die Springer. Also meine erste Reaktion war, nee, das können wir nicht.
Antje Kocigit ist erschüttert. Rund 3.500 Euro müsste sie für die WM-Teilnahme ihrer Tochter Leila aufbringen. Flug, Hotel, Essen, Trinken, Startgeld, alles sollen die Familien selber tragen. Und das ist noch nicht alles, sagt Anne Medner. Sie hat sogar zwei Töchter, die mit zur WM wollen.
Wir müssen die Anzüge der deutschen Nationalmannschaft selber kaufen. Da kriegen wir momentan keine Unterstützung. Und die Lage ist da bei allen finanziell eigentlich sehr eng.
Von den Verbänden und Ausrichtern gibt's so gut wie keine Hilfe, denn Rope Skipping ist Randsportart. Die Eltern versuchen, das Geld jetzt privat zusammenzukratzen. Alles für den großen Traum der Jumping Swans, der springenden Schwäne.
Für viele hier, gerade für die Jüngeren, ist es die erste internationale Erfahrung und dann direkt nach Amerika ist halt ein Riesending.
Ich möchte die Erfahrung sammeln und ich finde das sehr cool, wenn ich sagen kann, ich war mal auf der Weltmeisterschaft. Also ich wollte schon immer mal nach Amerika fliegen und dann auch noch auf eine Weltmeisterschaft. Das finde ich dann noch umso krasser und dann auch noch den Sport dort zu machen, den ich liebe.
Eine Weltmeisterschaft in den USA am Fuße der Rocky Mountains ist unvergesslich, sagt auch die Trainerin Chantal Themerson.
Das ist unbeschreiblich, das Gefühl. Ich durfte ja selber schon auf Weltmeisterschaften springen. Gerade in Amerika, die Amerikaner machen das sehr, sehr groß, die Weltmeisterschaft. Also das ist wirklich, die bereiten das auch wie eine Show. Und da mitzumachen, da mittendrin zu sein oder auch zu wissen, ich gehöre hier gerade zu den Besten der Besten, das ist ein unglaubliches Gefühl.
Die Trainerin ist auch traurig. Viele potenzielle Investoren, Hanauer Firmen, wurden angeschrieben. Niemand will unterstützen. Die Enttäuschung ist natürlich riesig.
Und wenn man dann zum Beispiel weiß, dass Fußball mit Milliarden finanziert wird, und wir sprechen ja hier nicht von Milliarden, wir brauchen ein paar tausend Euro, und wenn es dann daran hängt, ist das wirklich sehr, sehr traurig.
Die WM steigt Mitte Juli. Noch ist also Zeit, das Geld aufzutreiben. Zu Hause wird schon kräftig gespart.
Das war ein Beitrag von Reporter Stefan Pommerenke. Es werden Stücke aus der Oper Carmen von Edvard Grieg, Händel und Bernstein gespielt. Das Publikum, das lauscht in Jeans und T-Shirt auf einfachen Stühlen in der Schulaula. Ja, das HR-Sinfonieorchester ist nämlich diese Woche wieder auf Schultour. Am Dienstag hat es auch in der August-Hermann-Franke-Schule in Gießen gespielt. Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt.
Die Stimmung vor dem Konzert gespannt. Aufgeregtes Gemurmel mischt sich mit dem letzten Einstimmen der Musiker und Musikerinnen. Dann beginnt das Konzert, voll von Wiedererkennbaren wie aus der Oper Carmen oder Morgendämmerung. Die Schülerinnen und Schüler hören zu, lassen sich einfangen und stellen Fragen. Jede Menge sogar. Etwa, was passiert, wenn ein Musiker ausfällt? Kann der Dirigent nicht auch wegbleiben? Also ist der eigentlich gar nicht so wichtig? Und wie lang ist eine Tuba, wenn man sie ausrollt? Die Antwort auf diese spezielle Frage: 14,99 Meter, geschätzt. Die Schülerinnen und Schüler sind voll mit dabei. Beim Mambo von Leonard Bernstein dürfen sie sogar reinrufen. Das macht Eindruck. Miriam, Giulio und Elias sind danach begeistert.
Ich fand es einfach cool, dass das Sinfonieorchester mal hier war, weil man das nicht einfach so mal hat. Und mir hat das letzte Stück Mambo am besten gefallen, weil es auch sehr laut war.
Ich fand es cool, dass hier auf die Fragen eingegangen wurde und man einen Einblick bekommen hat in sowas Professionelles, was man sonst nicht sehen kann.
Ich fand es richtig cool. Ich fand auch interessant, dass mit der Tuba, dass sie 14,99 Meter lang ist, wenn man sie ausbreitet. Das war schon echt interessant und das letzte Stück Mambo hat mir sehr gut gefallen.
Und bei einem Stück durften auch noch ein paar ausgewählte Schülerinnen mitspielen. Auch Musiklehrerin Frau Demmler hat's gefallen.
Ich fand das ein unfassbar gutes Konzert. Also ich glaube, es sind ganz viele Schüler abgeholt worden. Die, die nie was mit Klassik zu tun hatten, die begeistert sind. Man konnte nah dabei sein. Also das finde ich eine großartige Idee.
Das ist auch für den Dirigenten Wilmantas Kalunas so. Er ist zum ersten Mal mit dem HR-Sinfonieorchester unterwegs. Zum ersten Mal bei der Schultour dabei und sagt, das, was wir hier machen, ist sehr sinnvoll. Besonders mal ganz nah zu sein, greifbar.
Die Distanz ist weg und das war sehr schön. Und natürlich, sobald dir die Fragen kommen, dann kommt man einfach viel, viel näher.
Das HR-Sinfonieorchester ist diese Woche wieder auf Schultour und war auch an einer Schule in Gießen zu Gast. Anne-Kathrin Hochstratt hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.